HR Info Wirtschaft.
Geplant war er eigentlich für Mitte September, der EU-China-Gipfel in Leipzig. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs hätten sich dann treffen sollen mit dem Mann, der in China alle Zügel fest in der Hand hält, Staatspräsident Xi Jinping. Ein Ziel für den Gipfel? Ein Abkommen mit der chinesischen Regierung unterzeichnen, das europäische Investitionen in China schützt und gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft. Aber daraus wird nichts. Der Gipfel fällt offiziell wegen Corona aus und auch das Investitionsschutzabkommen ist noch weit davon entfernt, unterschriftsreif zu werden. Und das, obwohl seit 7 Jahren verhandelt wird, in über 30 Verhandlungsrunden. Dabei wäre so ein Investitionsschutzabkommen dringend nötig, denn während chinesische Unternehmen sich auf dem europäischen Markt sehr frei bewegen können, ist der chinesische Markt für europäische Unternehmen weitgehend abgeschottet. Welche Probleme europäische Unternehmer in China haben, wie Europa sich gegenüber China aufstellen sollte und wer von beiden überhaupt am längeren Hebel sitzt, China oder die EU, darüber reden wir jetzt. Ich bin Martin Honecker, hallo. Einer, der China gut kennt, ist Horst Löchel, Professor für Volkswirtschaftslehre und Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. Ihn habe ich gefragt, was China für ein Land ist. Schließlich wissen ja die meisten Europäer ziemlich wenig über China.
Na gut, China ist, das fängt schon bei dem Begriff Land an. Also das ist ja nun ein sehr, sehr großes Land. Das sind also 1,4 Milliarden Menschen, die da leben. Also das ist größer als Europa. Von der Fläche her, wir haben über 50 Nationalitäten mit eben der Han-Nationalität als die führende Nationalität. Also es ist sowas wie das Römische Reich, kann man vielleicht sagen, in unseren alten Zeiten hier in Europa. Also ist das nicht einfach mit einem Nationalstaat-Typs, europäischen Typs vergleichbar, wahrscheinlich eher mit den USA. Es hat eine sehr wechselvolle Tiefe. Geschichte natürlich und aktuell, wie Sie schon sagen, es hat eben ein komplett anderes politisches System als wir. Es hat auch kulturell ganz andere Komponenten. Also beispielsweise eine wichtige Sache ist doch sicherlich, dass die Frage des Individualismus, die doch sehr ausgeprägt ist, seit der Aufklärung hier in Europa, in China eben weniger bekannt ist, beziehungsweise nur über die Europäer bekannt ist, sodass da auch verschiedene Verhaltensweisen draus folgen. Wenn wir mehr über die Wirtschaft sprechen, muss man einfach sagen, es gab, glaube ich, kein Land in der Wirtschaftsgeschichte, das so schnell aufgeholt hat. Also das Einkommen pro Kopf hat sich in den letzten 40 Jahren, ist es um das 1800-fache im Durchschnitt gestiegen. Das gab's noch nie. Die Kindersterblichkeit ist dramatisch gesunken. Armut gibt es noch in ganz wenigen Teilen in China. Also es ist sehr, sehr erfolgreich. Und wenn man in die chinesischen Städte, also vor allem an der Ostküste, sagen wir mal Shanghai geht, dann ist doch der Grad der Modernität und der Technologisierung teilweise höher als in unseren Metropolen in Europa. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Land.
Sie haben auch das politische System angesprochen. China wird ja von der Kommunistischen Partei regiert. Was ist das für ein Kommunismus, den die Chinesen haben?
Also das kann man sicherlich mit der Sowjetunion nicht vergleichen, auch nicht mit unserer DDR. Das ist also eine Kolleg, ich würde das eigentlich als eine Elitenherrschaft bezeichnen. Also wie wir sie zum Beispiel aus Griechenland kennen und nicht sozusagen als eine reine Parteidiktatur oder Diktatur eines Menschen sozusagen, wie wir das ja teilweise jetzt in Weißrussland sehen und so weiter. Also es ist eher so eine Elitenherrschaft, würde ich das mal nennen. Also wir nennen das in der Wissenschaft einen autoritären Staatskapitalismus, wo der Staat eine große Rolle spielt, die Regierung über die Partei eben sehr autoritär ist und Wahlen im westlichen Sinne jedenfalls eben nicht stattfinden. So kann es mir charakterisieren. Aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich zur Sowjetunion, auch zur DDR, unseren Erfahrungen dort. Man muss auch sagen, zum Beispiel China ist ja auch in die Welt integriert. Ich meine, wenn wir von einem Aufstieg einer Nation, eines Landes reden, dann ist es dann China in der Welt. Das war ja dann mit der Sowjetunion überhaupt nicht der Fall. Da gab es ja die scharfe Trennung zwischen Ost und West. Da kann in China nicht die Rede von sein.
Sie hatten es schon angesprochen, dass die Einkommen sind dramatisch gestiegen. Wie geht es denn den Chinesen, wenn man das so sagen kann, heute?
Ja, viel besser. Es geht ihnen viel, viel, viel besser. Natürlich gibt es Einkommensunterschiede, die sind natürlich auch gewachsen. Das ist klar, wenn man von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft übergeht, hat man größere Einkommensunterschiede. Es ist also so, dass an der Ostküste des Landes, also man Peking, Tianjin, Shanghai, Shenzhen und so weiter, doch die Einkommen deutlich höher sind als im Inneren des Landes. Das Innere des Landes ist sozusagen entweder Landwirtschaft oder nach wie vor Schwerindustrie, während die Ostküste eben schon jetzt sehr viel Hightech hat und zunehmend weniger Industrie dementsprechend und auch Finanzdienstleistung dementsprechend höher sind die Einkommen. Sicherlich ist nicht für jeden das Einkommen so dramatisch in den letzten 40 Jahren gestiegen, aber doch für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung muss man einfach sagen, und das schafft eben auch eine große Legitimation für das herrschende Regime. Das muss man einfach sehen.
Und wie frei sind die Menschen in China?
Freier als in anderen solchen Regimen. Wir können also frei reisen. Das ist ja schon mal, also wir sind ja in Frankfurt nun, wenn Sie da also über die Eingabe, also jetzt wenn wir mal die Vor-Corona-Zeit nehmen, sind doch sehr viele chinesische Besucher da. Ich habe schon die chinesischen Studenten erwähnt, also die Reisefreiheit ist gegeben. China ist ja auch, nun andere Systeme, also Hongkong und Taiwan als Teil Chinas sind ja andere politischen Systeme. Da können die Leute eben auch frei hinreisen und einkaufen und sich das System angucken und Zeitungen lesen etc. In China sind natürlich schon teurere Restriktionen als bei uns, was den Internet, die freie Presse betrifft. Und diese Dinge, das sind sicherlich Einschränkungen, aber es wäre ein völlig verkehrtes Bild von China, wenn man sich also vorstellt, da wird sozusagen das Militär oder die Polizei da sozusagen ständig rumlaufen und die Leute da kontrollieren. Davon kann eigentlich nicht die Rede sein.
Jetzt wird schon seit einigen Jahren ein Investitionsschutzabkommen mit der Europäischen Union verhandelt. Was bedeutet das? Was ist überhaupt ein Investitionsschutzabkommen?
Also da geht es sehr einfach gesagt darum, dass chinesische Unternehmen ja hier in Europa investieren. Und also deutsche Unternehmen, KUKA ist ja nun ein bekanntes Beispiel, sich entweder beteiligen mehrheitlich oder nicht mehrheitlich oder das ganze Unternehmen übernehmen und weiter betreiben. Es ist sozusagen ein ausländisches Eigentum von einem deutschen Unternehmen oder einem anderen europäischen Unternehmen. Und umgekehrt haben wir ja über 5000 deutsche Unternehmen allein, die in China investiert sind. Die Banken, aber auch jetzt BASF, Chemie, SAP und so weiter, die sind eben in China, haben die chinesische Unternehmen übernommen oder machen ihre eigenen Geschäfte dort. Und dieses Investitionsabkommen, da geht es also im Wesentlichen darum, dass sozusagen mehr oder weniger die gleichen Rechte existieren. Also im Sinne von, dass eben ein chinesisches Unternehmen, was die hier in Europa machen, auch eben deutsche, europäische Unternehmen in China machen können und nicht mehr Einschränkungen in der liegen. Also das nennt man so mit dem Fremdwort Reziprozität, also dass das sozusagen wechselseitig anerkannt ist und wechselseitig das gleiche Niveau und die gleiche Rechtssicherheit zum Beispiel auch hat.
Sagt Horst Löchel, Leiter des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. Faire Wettbewerbsbedingungen, das gehört zu den Hauptforderungen europäischer Unternehmen in China. Für diese Unternehmen spricht Old China Hand. So wird Jörg Wuttke auch genannt, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Er lebt seit über 30 Jahren in Peking und er sagt, die Liste der Beschwerden, Hindernisse und der Probleme für EU-Unternehmen in China ist lang. Er und seine Kollegen haben die gerade erst alle wieder zusammengetragen.
Also da gibt es demnächst am 10. September unser Positionspapier und das hat wie üblich in der Tat über 400 Seiten. Also wenn ich das referieren müsste mit unseren 800 Einzelpunkten, dann wären wir wahrscheinlich jetzt am Montag angekommen. Also das wahrzunehmen ist sehr schwierig. Es gibt also auf der einen Seite ein regulatives System, das immer noch extrem schwierig ist zu navigieren. Nach der OECD Restrict Index heißt das, glaube ich, sind die Chinesen 68. Und es gibt einfach hier wirklich links und rechts die Probleme. Aber das besagt zur selben Zeit wenig über den Erfolg der EU-Firmen hier. Denn wir machen im Grunde genommen in der kleinen Nische, in der wir mitspielen dürfen, mehr und mehr Geschäfte, weil das einfach ein riesig schnell wachsender Kuchen ist hier.
Also 400 Seiten Probleme, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Können Sie mal ein, zwei beispielhaft rausgreifen. Wie sieht denn der Marktzugang für europäische Unternehmen konkret aus?
Ich gebe hier mal das Beispiel der Rechtsanwälte. Das ist das Kleinste, das wir haben, aber nur um ein Gefühl zu geben, worum das geht. Also hier ein deutsches Rechtsanwaltsbüro macht das sein Rep-Office auf und darf natürlich dann nur Leute einstellen, die rechtsanwaltlich tätig sein können. Als Deutscher hat man da schon mal gar keine Chance. Man kann nur beratend eingreifen. Und jetzt, wenn ein Chinese, der also wirklich vorher schon vor Gerichten aufgetreten ist, Mitglied dieser Firma wird oder dieses Rep-Offices, muss er seine Lizenz am Eingang abgeben. So, also wenn jetzt ein chinesisches Rechtsanwaltsbüro sich in Berlin aufmacht, dann, wenn der chinesische Chief Rep die Ausbildung in Deutschland hatte und die ganzen Zertifikate, dann kann er natürlich auch die Firmen vor Gericht vertreten. Und wenn er deutsche Rechtsanwälte berät, einstellt, kann er natürlich auch Firmen beraten. Also da ist ein völliges Ungleichgewicht und das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen.
Das ist der juristische Bereich. Wo würden denn europäische Unternehmen gerne in China investieren und dürfen das nicht?
Ja, ich meine, wir hatten jahrelang jetzt die Regelung Automobil nur 50%. Das gilt auch heute noch, aber jetzt bekommt man eine Lockerung dieser Aufgaben. Tesla hat jetzt 100% in Shanghai die Möglichkeit, BMW geht auf 75%. Also man sieht, es ist 30 Jahre lang Stillstand und Zwangsjacke, aber am Ende in einigen Bereichen, in denen das Peking für notwendig erkennt, öffnet sich dann auch da etwas. Also es gibt bei den Construction Companies, bei den ganzen Firmen, die jetzt aber Hochhäuser mitarbeiten wollen, keine Chance für Europäer zum Beispiel.
Schauen wir mal auf die internationale Wirtschaftspolitik. Der Streit zwischen den USA und China hat mittlerweile viele Kapitel, neben 5G auch den Handelskonflikt und das nicht ausgeglichene Handelsvolumen und den Einfluss zum Beispiel von TikTok. In all diesen Fragen müsste auch Europa eigentlich Stellung beziehen. Muss Europa aufpassen, um nicht zwischen China und den USA zerrieben zu werden?
Ja, ich glaube, dass Europa erstmal Selbstfindung machen muss, nämlich feststellen, dass wir die größte Volkswirtschaft sind, dass wir die größte Importmarkt der Chinesen sind, dass die Amerikaner, was den Export aus Europa angeht, natürlich sehr viel wichtiger sind. Ich glaube, über 50% wichtiger als der chinesische Markt. Man muss sich auch manchmal wirklich gucken, wo liegt man denn mit der Realität, weil natürlich die Wahrnehmung immer ist, China ist wichtiger als Amerika. Das Zweite ist, Europa sollte jetzt nicht unbedingt gucken, ob sie einem in Washington oder in Peking einen Gefallen tun, sondern sehen, wie sie ihre eigenen Reformen vorantreiben, praktisch dieses Gerangel dieser zwei Titanen dazu nutzt, auch sich selbst mal wieder mit Reformen zu beschäftigen, die bisher als schwierig galten. Vielleicht ist das sogar ein Katalysator, der sich daraus ergibt. Und zum anderen, natürlich müssen wir sehen, wie die amerikanischen Auflagen chinesische Firmen treffen und damit auch eben europäische Firmen, die hier agieren, welche Verbote da existieren. Das wird immer komplexer und das führt natürlich dazu, dass dann auch Produkte wieder teurer werden. Also im Grunde werden wir durch diesen großen Kampf eher auf uns selbst gestellt, aber wir müssen auch gucken, wo wir getroffen werden und deswegen wird die EU-Kammer im Januar nächsten Jahres eine große Studie herausbringen, in der wir hoffen, dass wir das aufklären können, wo es uns trifft und was wir dagegen machen können.
Das heißt, Europa macht sich zu klein, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ich glaube, das Selbstverständnis Europas ist ein bisschen zu demütig. Kommt mir immer wieder vor, wir sind eine wirtschaftliche Macht, wir setzen die Standards weltweit, wir haben 40% aller innovativen Technologien, die China importiert, kommen aus Europa. Also ich glaube, auch bei den Investitionszahlen sieht man das, Europa macht sich leider immer gerne kleiner, als es ist.
Dass EU-Unternehmen in China die gleichen Rechte haben sollen wie chinesische Unternehmen in Europa, das ist ja die Forderung nach dem sogenannten Level Playing Field. Solche Forderungen, die EU-Unternehmen an das Investitionsschutzabkommen haben, das jetzt verhandelt wird, sind auf der einen Seite sicher berechtigt, erscheinen auf der anderen Seite aber irgendwie auch weit davon entfernt zu sein, auch erfüllt zu werden. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das noch klappt?
Also es sind immer Annäherungsversuche. Ich meine, wir müssen feststellen, und das hat die EU-Kommission ja auch im Anfang 2019 ganz klar herausgearbeitet, China ist ein Partner, China ist ein Konkurrent und China ist ein systemischer Rivale, weil wir wirklich eine freie Demokratie in Europa sind und China ist ein autoritäres System und da wird im Grunde auch keine Annäherung sein oder auch nicht gewünscht sein. Und deswegen müssen wir einfach gucken, wo wir denn Überlappungen finden. Die waren bis bisher in den Bereichen bei Klimaschutz, die waren bisher bei Biodiversifizierung, die hatten wir seit kurzem auch jetzt endlich mal bei diesen sogenannten Geographic Indicators. Also wenn Sie jetzt einen Schwarzwälder Schinken hier verkaufen, dann kann ein Chinese den nicht nachmachen und Schwarzwälder Schinken nennen. Also es gibt einige Überlappungen und das Investitionsagreement ist wieder so ein kleiner Baby-Step. Und der wird natürlich jetzt schon seit, glaube ich, 7 Jahren verhandelt. Es gibt 30 Runden. Das sieht natürlich furchtbar aus, wenn man sieht, dass da gar nichts passiert. Ich habe im Mai geglaubt, das Ding ist tot. Aber ich muss sagen, im Juni auf diesem Summit mit Ursula von der Leyen und Xi Jinping wurde das Ganze wieder aufgebaut. Und wir haben letzten Monat eigentlich ein sehr gutes Ergebnis gehabt bei dem Gespräch des Vizepremiers in Lioche, also Dombrovski der Kommission. Sagen wir mal so, Tote leben länger. Ich glaube, vielleicht gibt es doch noch eine politische Übereinkunft in der Präsidentschaft von Angela Merkel in der EU. Kann man nur hoffen, denn wenn wir das jetzt nicht in trockene Tücher bringen, dann sehe ich da keine Hoffnung, dass das jemals passieren wird.
Welche Strategie verfolgt denn China bei diesen Verhandlungen?
Ja, die Chinesen wollen eigentlich sicher gehen, dass Europa weiterhin offen bleibt. Ich meine, was haben wir denn schon zu bieten? Wir haben ja nichts an großen Hürden abzusagen. Wir haben im Grunde genommen eine extrem offene Volkswirtschaft und China ist relativ geschlossen. Deswegen ist auch die Forderung Chinas, man trifft sich in der Hälfte, im Grunde genommen nicht besonders hilfreich. Denn wenn wir uns in der Hälfte treffen würden, würde sich China öffnen und wir würden uns eher verschließen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also im Großen und Ganzen muss es dahin führen, dass wir da, wo die Chinesen auch ein Eigen-Dings sehen, dass wir uns da weiterhin aufhalten. Es gibt ja in Europa das Investment Screening, da gucken wir uns Firmen an aus China, die dort investieren wollen. Subventionen müssen wir uns angucken. Die Richtung ist ja schon da, dass Europa aus seiner Naivität erwacht ist und sich langsam mal anguckt, mit wem sie es da zu tun haben. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch chinesische Investitionen fördern. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Anbindung. Es gibt Jobs, es gibt Fälle wie Volvo, die ein Paradebeispiel am Erfolg sind. Aber wir müssen da eben wirklich gucken, dass wir da ein bisschen Realitätssinn reinbekommen.
Sie haben aber schon gesagt, eigentlich hat China schon ziemlich viel von dem, was es will, nämlich dass der europäische Markt frei ist und der eigene Markt nicht so. Welche Karten hat denn Europa noch auf der Hand und wann sollte man die spielen?
Ich meine, eigentlich hat Europa die besseren Karten in der Hand. Erstens mal sind wir der größere Markt, B sind wir ein technologiewesentlich intensiverer Markt und drittens haben wir im Grunde genommen die Möglichkeit, weil wir so offen sind, de facto den Markt etwas zu schließen. Das ist jetzt vordergründig nicht in unserem Sinne, denn das Letzte, was wir da fördern wollen, ist Protektionismus. Aber Faktum ist, dass China davon ausgehen muss, dass Europa nicht so bleibt, wie es momentan ist. Also praktisch wie ein Shopping Center, währenddessen wir uns hier in einem ganz kleinen Laden bedienen müssen, da wo wir mitspielen dürfen.
Sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China nicht so bleiben können, wie sie sind, das sagt auch Jan Weidenfeld, Experte für europäisch-chinesische Beziehungen am Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Er sagt, die Europäische Union muss ihr Verhältnis zu China neu ausrichten und das wird schmerzhaft werden. Der Grund, Europa hat sich mit China verkalkuliert.
Wir sind viele, viele Jahre davon ausgegangen, dass sich China in eine Richtung entwickelt, wo es eigentlich westlicher werden würde. Das betrifft sowohl die Politik als auch letztlich das Wirtschaftssystem. Aber was wir in den letzten 5 Jahren gesehen haben, zahlt eigentlich genau aufs Gegenteil ein. Und das führt jetzt dazu tatsächlich, dass wir China anders denken müssen und auch die Politik gegenüber China neu denken müssen. Und das ist ein schwieriger und auch sicherlich perspektivisch schmerzhafter Prozess.
Und wie müssen wir diese Politik neu denken?
Naja, das Standardnarrativ in den Ministerien in Europa, in den Wirtschaftsbetrieben war eigentlich immer, dass sich China weiter öffnet, dass da auf alle Zeit gute Geschäfte zu machen sind, dass es natürlich ein riesiger Markt ist, der insbesondere für deutsche Firmen attraktiv ist. Aber wir sehen jetzt, dass Reformprozesse, wirtschaftliche Reformprozesse der letzten 20, 30 Jahre zurückgedreht werden oder zumindest nicht fortgesetzt werden. Dass es tatsächlich auch nicht einfacher wird für westliche Unternehmen in China Geschäfte zu machen, sondern zum Teil schwerer, weil der Staat wieder eine deutlich stärkere Rolle spielt in der Gesamtwirtschaft und auch deutlich stärkeren Einfluss auf Unternehmen nimmt. Sowohl die Staatsunternehmen, da war es immer so, aber eben auch das, was man gerne Privatwirtschaft nennt. Da verschwimmen zunehmend die Linien. Man kann gar nicht mehr so stark von Privatwirtschaft reden, wie das vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall war. Na, das führt zu einer anderen Wettbewerbssituation in China. Und zugleich natürlich haben wir eine ganz andere Rolle von China in Europa selber. China ist ein zunehmend präsenter Wirtschaftsakteur, der in den letzten Jahren massive Investitionen getätigt hat. Chinesische Produkte haben natürlich, der Import dieser Produkte hat massiv zugenommen. Wir sind also viel mehr auch konfrontiert mit China als Wirtschaftsakteur hier und dabei auch mit dem Wirtschaftsmodell, was von China propagiert wird, nämlich mit Subventionen, die aus China kommen, mit unfairem Wettbewerb. Und das wirft uns tatsächlich vor völlig neue Herausforderungen, denen wir begegnen müssen.
Könnte es am Ende darauf hinauslaufen, dass nicht China sich an uns anpasst, sondern wir uns an China anpassen müssen?
Ach, ich wäre da nicht so pessimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Europa immer noch eine wahnsinnige Innovationspower einfach hat, weil letztlich natürlich auch das Wirtschaftssystem an sich doch effizienter ist. Wir hören natürlich immer von den Erfolgsgeschichten aus China. Wir hören von den Firmen wie TikTok, die dann weltweit einen Siegeszug antreten, oder von Huawei. Aber wir hören halt nicht von den vielen, vielen Firmen, die de facto eigentlich Zombie-Firmen sind, die nur funktionieren, weil sie mit Staatskrediten, mit Subventionen am Leben gehalten werden. Also da ist unheimlich viel Ineffizienz im System. Man kann sogar eigentlich sagen, dass die chinesische Volkswirtschaft die ineffizienteste überhaupt ist. Aber in der Spitze sehen wir nun Wettbewerber, die auf den Plan treten, vor allen Dingen in den Zukunftstechnologiebereichen, also alles, was im weitesten Sinne mit Digitalisierung zum Beispiel zu tun hat, wo chinesische Firmen durchaus große Erfolge jetzt auch feiern und auch sehr präsent sind. Und das schärft manchmal so ein bisschen unser Bild, dass wir denken, oh, da entsteht diese Übermacht. Aber viele Teile der Volkswirtschaft, nochmal, sind extrem ineffizient, das bleibt auch so. Deswegen ist es ja auch so enorm wichtig, dass China eigentlich weiter wirtschaftliche Reformen vollzieht. Aber da sehen wir im Moment halt, wie gesagt, eher eigentlich einen Schritt zurück.
Solche Reformen zu vollziehen, das ist ja auch das Ziel des Investitionsschutzabkommens, was schon seit einiger Zeit verhandelt wird zwischen der Europäischen Union und China. Wo stehen wir denn da? Wie ist der Stand der Verhandlungen?
Ja, das sind tatsächlich sehr schwierige Verhandlungen, einfach weil die europäische Seite sagt, wir wollen, wenn wir so ein Abkommen am Ende des Tages unterzeichnen, auch wirklich ein Abkommen haben, was solide ist, was uns voranbringt in den Beziehungen. Denn wir haben weiterhin zwei Hauptprobleme. Für viele Unternehmen ist es schwierig, überhaupt Marktzugang zu bekommen, vor allen Dingen in interessanten Sektoren, wie zum Beispiel Infrastruktur oder das Transportwesen. Da ist es nach wie vor wahnsinnig schwierig. Diese Märkte sind im Prinzip komplett verschlossen für europäische Firmen und auch andere ausländische Unternehmen. Und zum anderen ist es dann aber auch die Komponente, wenn man einmal auf dem Markt ist, dass man tatsächlich einen fairen Wettbewerb auch vorfindet. Auch das ist leider in vielen Bereichen nach wie vor nicht gegeben, denn die Staatsunternehmen sind eigentlich omnipräsent. Selbst die privatwirtschaftlich, vermeintlich privatwirtschaftlichen chinesischen Unternehmen werden vom chinesischen Staat immer wieder bevorzugt, bekommen besondere Kreditkonditionen, bekommen Subventionen, werden aber wie gesagt auch in Vergabeverfahren, dann vor allen Dingen, wenn es um staatliche Aufträge geht, und da ist natürlich, das ist ein Riesenmarkt in China, werden sie immer wieder bevorzugt. Und das ist eben das Problem, dass wir eigentlich keinen fairen Wettbewerb dann auch haben für europäische Unternehmen, wenn sie einmal auf dem Markt sind. Und insofern geht es der Europäischen Union da halt auch darum, das so ein bisschen anzugehen. Das ist nur wahnsinnig schwierig, weil da geht es dann tatsächlich an den Kern, an die Substanz der Art, wie in China Wirtschaftspolitik betrieben wird. Da ist eben dieser starke Fokus auf die Rolle des Staates gerichtet und tatsächlich auch einfach der Wettbewerb gar nicht gewollt von staatlicher Seite aus. Chinesische Firmen sollen eben am Ende diejenigen sein, die dann auf dem Heimatmarkt erfolgreich sind, als Basis dann auch, um in die Welt rauszugehen und auch dort erfolgreich zu sein. Und das ist eben unheimlich schwierig, da überhaupt dann Fortschritte zu erzielen, wenn das, sagen wir mal, der Grundtenor ist und eigentlich genau da der Punkt ist, wo die Europäische Union gerne mit so einem Investitionsschutzabkommen ansetzen möchte und das verändern möchte, also letztlich die Wettbewerbssituation in China verändern möchte. Da kommt man dann schlecht zusammen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da zunehmend pessimistisch. Wir verhandeln da etwas, von dem ich nicht glaube, dass die chinesische Seite da jemals, zumindest nicht in absehbarer Zukunft, zustimmen kann. Insofern sieht es nicht so aus, als wenn wir da zum Ergebnis kommen würden.
Eben, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie weit ist man denn da mitgekommen, im Rahmen dieser Verhandlungen China zu Reformen zu bewegen?
Ja, es gibt natürlich selbstverständlich Bereiche, zum Beispiel mit Blick auf Arbeitsstandards, Umweltstandards, wichtige Bereiche in einem solchen Abkommen, wo es Annäherung gegeben hat. Auch Fragen, wie man zum Beispiel im Streitfall vorgeht, wie man das löst, welche Jurisdiktion gilt und so weiter. Da gab es durchaus Annäherung. Aber diese Kernfrage eigentlich des Wettbewerbs, welche Rolle haben europäische Unternehmen in China gegenüber chinesischen Unternehmen und gegenüber dem chinesischen Staat? Welche Rolle zum Beispiel können europäische Unternehmen haben, wenn öffentliche Ausschreibungen getätigt werden vom chinesischen Staat? Also können sie da tatsächlich partizipieren, was nach wie vor in vielen Sektoren nicht möglich ist? Da ist eigentlich wahnsinnig wenig Bewegung, weil das tatsächlich dann an den Kern des chinesischen Politik- und Wirtschaftssystems gehen würde. Und da ist Peking nicht bereit, derzeit Kompromisse zu machen. Das würde die Partei auch tatsächlich schwächen. Und das ist dann eben nicht im Interesse der Partei. Und insofern ist es schwierig. Die amerikanische Seite hat viele Jahre mit China verhandelt, etwas deutlich unambitionierteres eigentlich als Investitionsschutzabkommen und ist da nicht weitergekommen. Deswegen, wie gesagt, ich bin sehr, sehr pessimistisch, dass Europa da ein großer Durchbruch gelingen könnte. Und das Problem ist auch tatsächlich, es wäre eigentlich am Ende fatal, wenn wir dann ein aufgewässertes Abkommen hätten, eins, was eigentlich die Kernprobleme, die europäische Unternehmen auf dem chinesischen Markt haben, nicht wirklich adressieren würde. Denn das würde dann nur dazu führen, dass der Status quo, also die Probleme, die wir haben in den Wirtschaftsbeziehungen, nämlich dass China in vielen wichtigen Schlüsselbereichen der Industrie und Wirtschaft immer noch sehr verschlossen ist für ausländische Unternehmen, während Europa weit offen ist, dass diese Imbalance am Ende des Tages nicht adressiert wird und wir dann eigentlich aber eine Legitimierung haben durch ein solches Abkommen. Also diesen Status quo eigentlich in dem Moment zu etwas erheben, was wir akzeptieren. Und das wäre natürlich schädlich für deutsche und europäische Unternehmen am Ende des Tages.
Wer sitzt denn dann eigentlich am längeren Hebel? China oder die EU?
Tja, das ist schwierig zu sagen in gewisser Weise, denn man darf sich auch nicht vertun. Es gibt schon auch Abhängigkeiten von chinesischer Seite. Es ist ja nicht nur so, dass wir in China einen riesigen Markt vorfinden, wir als Europäer, der natürlich attraktiv ist für deutsche und europäische Unternehmen. Da müssen wir gar nicht dran vorbeireden. Aber es ist natürlich auch so, dass China Interesse daran hat, weiter in Europa zu investieren. Es gibt hier viel Technologie, viele Schlüsselindustrien immer noch, wo deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen Weltmarktführer sind und wo für China sozusagen, um es mal ganz platt auszudrücken, was zu holen ist, wenn es am Ende des Tages nur um Know-how geht. Also das ist natürlich weiter ein Interesse, einfach hier investiert zu sein. Es ist aber auch tatsächlich das Interesse, einfach globale Marktmacht dann auch zu sichern, also einfach präsent zu sein in Märkten. Also deswegen, ne, man hat von chinesischer Seite überhaupt kein Interesse daran, dass also da eine Wechselwirkung eintritt, wo Europa verschlossener wird. Insofern muss man schon gewisse Konzessionen machen. Aber nochmal, wenn es an den Kern des Wirtschaftssystems in China geht, das ist die Grenze einfach. Und da geht es tatsächlich darum, dass Staatsunternehmen eine zentrale Rolle spielen und diese Rolle auch nicht gefährdet werden soll. Und insofern ist es im Moment eher eine Situation, ehrlich gesagt, wo man nicht sagen kann, der eine oder andere hat per se die stärkere Hand, sondern das ist in gewisser Weise, sind beide Seiten im Moment so ein bisschen schachmatt und es bewegt sich wahnsinnig wenig.
Sagt Jan Weidenfeld vom Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Partner, Konkurrent, Systemrivale, was China für Europa bedeutet, das war das Thema hier bei HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.